Ich lese jetzt den Text zur heutigen Predigt aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der drinnen und ein Herr stampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand wie ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun.
Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern können. Ich danke dir, dass wir morgen Weihnachten feiern können und dass wir uns darauf freuen dürfen, dieses Fest zu feiern. Ich bete, dass du jetzt sprichst, dass du unsere Herzen öffnest. Sei einfach jetzt dabei, sprich zu uns. Amen. Genau, morgen ist der 24. Dezember, morgen ist Heiligabend. Morgen öffnen wir das letzte Türchen von unserem Adventskalender, wenn wir denn einen haben. Und das Warten hat endlich ein Ende. Schon in der Begrüßung ging es ja auch ums Warten und das, was Advent irgendwie auch sein soll, ein Warten auf die Ankunft. Und die letzten Sonntage haben wir auch schon darüber gehört, worauf wir eigentlich warten, auf wen wir eigentlich warten, wen wir eigentlich erwarten. Heute ist das Thema, wir warten auf den Friedenskönig und damit um Weihnachten als Friedensfest. Und als wir die Themen aufgeteilt haben und gesagt haben, okay, wer will irgendwie welches Thema machen, dachte ich mir, ja, das ist ein cooles Thema, das finde ich irgendwie spannend, das interessiert mich. Und in Vorbereitung saß ich dann irgendwann da und dachte mir, warum ich mir auch immer die schwierigen Themen aussuchen muss. Also Weihnachten als Friedensfest ist irgendwie ja auch nicht. Also wenn man sich das so anguckt, ist ja Weihnachten in unserer Romantikkultur eher so das Fest der Liebe. Wenn man die Kinder fragt, ist es auf jeden Fall das Fest der Geschenke und vielleicht noch vom Weihnachtsbaum und vom Weihnachtsmann. Wenn man die Eltern von den Kindern fragt, ist es irgendwie ein Familienfest. Gleichzeitig ist alles, was mit Familie zu tun hat, auch oft mit Stress verbunden und mit Verpflichtungen, gerade über die Feiertage, dann vielleicht noch mit vielen Kilometern auf der Autobahn, weil die Familie zu weit weg wohnt, aber man dann da ja trotzdem noch hin muss. Und Advent ist irgendwie doch die stressigste Zeit des Jahres, die als Höhepunkt eine überzogene Feiertagsfolge hat, mit viel Essen, und nebenbei auch nicht ganz billig ist, denn schließlich brauchen wir viele Geschenke. Alle freuen sich auf die Tage zwischen den Feiertagen, in der endlich wieder Ruhe und Frieden einkehrt. Frieden, ja, ist schon okay, aber halt auch irgendwie erst nach den Feiertagen. Ich muss dieses Ding hier ein bisschen höher machen, weil sonst kann ich da nicht drauf gucken. Hoffnung, dass es nicht wieder runterfällt. Viel besser. Genau, Frieden finden wir irgendwie erst nach den Feiertagen. Und wenn wir dann mal weggucken von unserem ganz persönlichen Weihnachtsfest, können wir uns dann vielleicht noch mehr die Frage stellen, welchen Frieden wir denn eigentlich feiern sollen. Vielleicht den Frieden von den friedlich in der Ecke frierenden Obdachlosen oder den Frieden der Hartz-IV-Empfänger, die zumindest nicht in den gleichen Konsumstress verfallen wie der Rest des Landes. Oder den Frieden der Menschen, die bei dem Attentat in Straßburg nicht ums Leben gekommen sind und deswegen ja bitteschön dankbar sein können. Oder den Frieden in Syrien, was ja zumindest nicht mehr jeden Tag in den Nachrichten ist, scheint ja schon jetzt auch okay zu sein. Es gibt irgendwie mehr als genug Gründe, Weihnachten nicht als Friedensfest zu feiern, wenn wir in die Welt gucken und wenigstens zu hinterfragen, was denn bitte da Frieden sein soll, den wir feiern können. Deswegen ist es vielleicht auch einfacher zu sagen, wir beschränken uns auf das, wie wir Weihnachten halt immer feiern. Auf die Familie, auf das Essen. Und hoffen, wir kriegen die Weihnachtsfeiertage irgendwie hinter uns gebracht. Allzu große Verluste. Das Weihnachten, wie die Bibel davon spricht, ist eigentlich alles andere als ein Familienfest. Das Weihnachten die Bibel davon erzählt, ist eigentlich genau diese irgendwie nicht ganz fassbare Botschaft von einem, der da kommt, tatsächlich Frieden zu bringen. Und die Berichte über Jesu Leben werden Evangelien genannt. Auch in den Berichten selber wird dieses Wort benutzt. Und ich will diesen kleinen Schwenk machen, weil ich finde, der macht sehr deutlich, was es eigentlich für eine Botschaft ist oder was eigentlich der Sinn hinter Weihnachten ist, was für eine Auswirkung das eigentlich haben könnte. Das Wort Evangelium kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich, wenn man das wörtlich übersetzt, die Nachricht oder frohe Botschaft. Und damit war nicht irgendeine alltägliche, schöne Sache gemeint, die man irgendwie mitkriegt, sondern es ging vielmehr um ein historisches Ereignis, was die Geschichte verändert hat. Das heißt, etwas, das Evangelium genannt wurde, war zum Beispiel eine Thronbesteigung oder ein Sieg. Zum Beispiel erzählt, dass als Perser in Griechenland eingefallen waren und die Griechen dann große Schlachten gewonnen haben, haben sie sogenannte Evangelisten ausgesandt in die Dörfer und haben da die frohe Botschaft, das Evangelium verkündet. Und das Evangelium hieß: Die Schlacht ist geschlagen, der Krieg ist vorbei, wir haben gesiegt und ihr seid keine Sklaven mehr. Ein Evangelium ist nicht nur irgendwie eine schöne Neuigkeit, sondern ein Evangelium ist die Verkündigung von einem historischen Ereignis, den Status dessen verändert, der diese Botschaft empfängt. Die Botschaft, die an Weihnachten verkündigt wird, das Evangelium von Jesus, haben wir gerade in dem Bibeltext gelesen. Die Botschaft von Weihnachten steckt in diesen 6 Versen, über die da Jesaja schreibt. Da kommt etwas Neues, da kommt die ganz große Wendung, die Geburt eines Kindes, eines neuen Königs. Und es ist ein Evangelium, deswegen, wenn wir diese Botschaft hören, wenn wir sie annehmen, dann ist es für uns lebensverändert. Was auch immer das dann bedeutet. Und in diese 3 Punkte möchte ich mit euch reingehen. Das erste ist das, was passiert da eigentlich? Was ist eigentlich diese Wendung, von der da gesprochen wird? Als zweites, was hat das jetzt mit diesem Friedenskönig zu tun? Was macht der eigentlich? Wie funktioniert das? Was kann das für Auswirkungen haben, wenn ich tatsächlich zum Empfänger dieser Botschaft werde? Weihnachten als Friedensfest. Ich könnte an dieser Stelle nochmal von vorne anfangen und mich vielleicht ein bisschen daran verlieren, warum das alles irgendwie nicht so passt. Und ganz ehrlich, das war auch der leichteste Teil der Predigtvorbereitung, herauszufinden, warum das alles nicht so passt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich diesen Text lese, ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr ihn gerade gehört habt, bin ich irgendwie auch begeistert und beeindruckt von den Bildern, die da verwendet werden. Das Licht aufleuchtet in absoluter Finsternis. Da kommt eine neue Freude. Eine Freude, die immer mehr wird, die immer größer wird und die irgendwie die Art von Freude ist, die nicht einfach so irgendwie ein bisschen Spaß ist, sondern das, was davor war, das war ganz viel Arbeit, das war hart, das war Last. Und es ist eine Freude, die aus einer neuen Freiheit herauskommt. Das Bild davon, wie zum Beispiel jemand, der einen viel zu schweren Wanderrucksack abnimmt und du endlich nach Stunden wieder gerade stehen kannst, wieder gerade gehen kannst. Obwohl hier nicht von einem Wanderrucksack die Rede ist, sondern von Arbeitslast. Das heißt, tägliches Tragen begleitet von Unterdrückung und Gewalt. Das Leben von einem Sklaven. Vorbei. Freiheit. Dann geht es um Krieg und Blutvergießen, um dröhnende Stiefel und blutgetränkte Mäntel. Also nicht bloß die Idee davon, dass irgendwie irgendwo irgendwer vielleicht ein bisschen nicht ganz einig ist mit irgendwem und da diplomatisch versucht, miteinander zu reden. Nee, es geht hier tatsächlich um Blutvergießen. Es geht hier tatsächlich um Soldaten. Es geht hier tatsächlich um Leid, um Waffengewalt, um Kriegsmaschinerie, die beendet wird. Und nicht nur so ein bisschen beendet, nicht mit so einem Waffenstillstand, sondern die so beendet wird, dass das, was für den Krieg da war, vernichtet werden kann. Die dunkelsten Finsternis leuchtet auf einmal ein helles Licht. Ich finde, das sind alles sehr starke Bilder, eindrückliche Situationen, irgendwie filmreife Szenen, aber irgendwie doch auch Szenen, die eher in einen Film passen. Und mir fällt es unglaublich schwer, das mit meiner Realität zusammenzukriegen. Ich kann mich irgendwie darin verlieren, so an einem Sonntagmorgen diesen Text zu lesen und mich zu freuen und mir zu denken, ja, voll schön. Das klingt alles sehr schön und ich möchte daran irgendwie festhalten. Und dann gehe ich montags zur Arbeit. Ich bin Sozialarbeiterin. Ich weiß genau, dass ich am Ende doch nicht zu viel erwarten kann und nicht zu viel hoffen kann und dass am Ende des Tages meine Jugendlichen, mit denen ich arbeite, immer noch in den gleichen kaputten Familien leben. Dass sie immer noch die gleichen Süchte haben, dass sie immer noch in den gleichen Abhängigkeiten gefangen sind, dass sie immer noch in der gleichen Gewalt sind. Und dass irgendwie selbst diese Hilfe, die wir ihnen bieten, doch für die wenigsten von ihnen auch nur ein Ausweg aus einem Teil von den Dingen sein kann, die ihr ganz eigenes Land der Finsternis bilden. Ich bin irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen und stehe da und denke mir, okay, gibt es jetzt diese Hoffnung, kann ich daran festhalten, aber ich sehe nichts davon und ich weiß gar nicht, wie ich daran glauben kann, bei dem, was ich in der Welt sehe. Ich kann mich mit dieser Frage irgendwie im Kreis drehen. Gibt es wirklich Hoffnung? Kann es wirklich Hoffnung geben? Gibt es einen Weg, dass die Welt wirklich besser werden kann? Ich habe neulich einen Ausschnitt aus einer Satire angeschaut, die den Titel trägt Hoffnungslos optimistisch. Und der Satiriker eröffnet darin das Thema der Gerechtigkeit und sagt, wir müssen irgendwie damit umgehen, mit all den Dingen, die in unserer Welt nicht so sind, wie sie sein sollten. Und zeigt quasi auf, es gibt unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Eine Art ist, kann sich halt irgendwie dran gewöhnen, irgendwie scheuklappenartig durch die Welt laufen, nur das sehen, was man sehen will, bis man irgendwann auch wirklich nur noch das sieht, was man sehen will, sich zurücklehnen und einfach nichts tun. Sagt der andere, flüchten sich in den Zynismus mit so einem, naja, da kannst du nichts machen, das war schon immer so, ist irgendwie nicht schön, aber dir doch alles nichts. Er macht dafür sich selbst den Punkt und sagt, wir müssen uns das Gewöhnen abgewöhnen. Ich will mich nicht dran gewöhnen, dass die Welt so ist, wie sie ist, sondern zählt er verschiedene gesellschaftliche Positionen auf, an die er sich nicht gewöhnen will, sondern wo er daran festhalten will und dafür eintreten will, dass Dinge anders werden können. Und ich habe mir das angeguckt und habe gemerkt, ich finde mich irgendwie in allen drei Positionen wieder. Ich habe die Momente, wo ich hingehe und sage, okay, ich will was verändern und ich werde Sozialarbeiterin und ich arbeite dafür und ich gebe die Jugendlichen nicht auf und ich glaube daran, dass es irgendwie besser werden kann. Und dann habe ich aber auch im nächsten Moment die Situation, wo ich erstmal freundlich lächle, wenn mir jemand von seiner neuen Weltrettungsidee erzählt. Und ich mir denke, ja, mach mal, wir reden dann später. Und ich glaube, das ist auch irgendwie verständlich. Oder ich kann zumindest bei mir selbst nachvollziehen, wo das herkommt. Dieser Anflug von Zynismus, weil ich glaube, ich habe auch schon einiges gesehen, was irgendwie dann doch nicht funktioniert hat. Und wenn wir in die Weltgeschichte gucken, dann haben wir schon viele solche Ansätze gesehen, wo Menschen die Hoffnung hatten, wo Menschen ein Ziel hatten, wo Menschen auch die Lösung kannten und wussten, was wir tun müssen, damit es besser wird. Über Jahrtausende war die Idee, wenn nur endlich die richtige Religion sich durchgesetzt hat, wenn nur endlich überall das Christentum ist, wenn nur endlich überall der Islam ist oder was auch immer, dann endlich ist Gerechtigkeit und Frieden möglich. War so lange so bis zum 30-jährigen Krieg, das irgendwie dann endlich falsifiziert hat, diese Annahme. Aber direkt hat sich die nächste Lösung aufgedrängt und die sagt, okay, wenn es halt nicht die Religion ist, die die Lösung bringt, dann ist die Religion vielleicht das Problem. Also wie wäre es denn, rotten einfach alle Religionen aus. Wenn nur endlich alle Religionen weg sind, wenn nur endlich der Mensch frei ist von Religion, dann ist eine gerechtere, eine friedvolle Welt irgendwie möglich. Wo das hinführt, haben wir auch gesehen. Da, wo die Religion keinen Platz mehr hat, in den letzten Jahrhunderten. Wo der Säkularismus irgendwie immer stärker geworden ist. Wir sehen so viele missglückte Weltrettungsversuche. Dann ist es vielleicht ein bisschen unfair, aber irgendwie auch sehr verständlich, dass wir erstmal skeptisch und zurückhaltend sind gegenüber, was als nächstes kommt. Was vielleicht dann endlich die Rettung bringt. Irgendwie ist es doch zu trostlos, alle Hoffnung aufzugeben. Und wenn ich versuche, das irgendwie wegzudrücken und zu sagen, okay, dann hoffe ich jetzt auf nichts mehr und dann lasse ich mich auf keine neue Idee mehr ein, dann wird es so richtig dunkel. Ich merke, irgendwie sehne ich mich auf jeden Fall doch danach, dass es besser wird, dass diese bessere Welt möglich ist. Und wir Texte lesen, wie diesen Bibeltext von heute, findet der irgendwie in uns eine Resonanz. Vielleicht ist alles, was an Zynismus in uns ist, auch nur deswegen möglich, weil wir eigentlich nämlich doch Sehnsucht und diese Hoffnung haben, dass es irgendwie besser sein kann, dass es besser werden kann. Ich bin wieder hin und her gerissen. Ich bin wieder hin und her gerissen zwischen Hoffnung, Mut und Einsatz und zwischen Zynismus und Desillusion und Passivität. Und dann mache ich wieder einen Schritt und versuche irgendwas zu verändern und dann funktioniert das aber nicht oder es passt irgendwie doch nicht ganz zu dem, was ich mir wünsche und ich scheitere. Es geht immer so hin und her. Egal was passiert, ich merke, dass diese Sehnsucht in mir bleibt. Dass ich es nicht gänzlich unterdrücken kann und es auch nicht gänzlich unterdrücken will. Und diese Sehnsucht spiegelt sich nicht nur in dem wider, wie wir leben, was wir machen, was wir anfangen oder auch nicht anfangen, sondern sie spiegelt sich auch in unserer Kultur wieder, in den kulturellen Sachen, die uns begegnen, in den Geschichten, die wir hören und die wir uns erzählen lassen, die wir uns ansehen. Früher waren das die Geschichten von einem Land, das vom Drachen beherrscht wird, der alle unterdrückt und die Prinzessin entführt und dann kommt irgendwann der Prinz, rettet. Prinzessin befreit das Land von der Unterdrückung. Heute sind es die Superhelden, die losgehen und die Welt oder gleich das ganze Universum zu retten vor dem, der es unterdrückt. Und wissen, dass diese Geschichten völlig überzogen und idealisiert sind und trotzdem genießen wir sie irgendwie, weil sie uns in irgendeiner Art und Weise eine Antwort auf die Sehnsucht nach einer gerechteren Welt bieten. Die Sehnsucht danach, wirklich tiefen Frieden zu haben, die Sehnsucht nach der endlich lang ersehnten Veränderung. Nach dem, der diese Veränderung endlich bringt. Eigentlich ist genau das, wovon dieser Text spricht, viele tausend Jahre alt ist. Text malt im ersten Teil dieses Sehnsuchtsbild. Die Hoffnung auf eine heilende Welt, die Hoffnung auf das Licht, das in der Finsternis scheint, die Hoffnung, dass die Unterdrückten befreit werden, dass der Krieg beendet wird, dass Trauer durch Freude ersetzt wird. Der Text erzählt sozusagen genau das, dass diese irgendwie Utopie, dass diese Hoffnung Realität wird, und zwar dadurch, dass ein Kind geboren wird, durch Weihnachten. Dass mit der Geburt dieses Kindes etwas Neues beginnt, ein ewiges Friedensreich. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar die Frage nach dem, wie das denn sein soll. Also okay, dieser Text spricht irgendwie diese Sehnsucht an, die wir in uns haben, ganz ehrlich, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Jesus und all den anderen Weltrettungsversuchen? Im Prinzip ist gerade, wenn man sich diesen Text anschaut, sehr offensichtlich, dass es irgendwie doch wieder die gleiche Heldengeschichte ist. Und wenn man sich die Welt anschaut, ist es auch die gleiche Heldengeschichte, sogar von der Auswirkung her in gewisser Weise. Ich meine, der Weg, den Jesus da geht, da hat er schon irgendwie im kleinen Frieden gebracht, hat gute Sachen gesagt, hat sich für die Unterdrückten eingesetzt, hat Armen und Schwachen geholfen, hat sich um die Ausgestoßenen gekümmert, hat sich gegen Unterdrückungen ausgesprochen. Er hat irgendwie im kleinen Frieden gebracht, aber mehr noch nicht. Und jetzt 2000 Jahre nach dem, was Jesus gemacht hat, sieht die Welt irgendwie ja immer noch nicht wirklich besser aus. Deswegen kann man schon die Frage stellen, wo ist denn dann dieser Friedenskönig, der endlich für Gerechtigkeit sorgt, von dem dieser Bibeltext gesprochen hat? Irgendwie passt das doch nicht ganz zu dem, was Jesus getan hat. Und tatsächlich war das auch damals genau der Punkt zur Zeit Jesu, in dem die Menschen ein Problem hatten. Die Juden damals haben auf den Messias gewartet. Die haben auf den angekündigten Friedenskönig gewartet, der der Unterdrückung ein Ende bereitet, der für Recht und Gerechtigkeit sorgt, der alle Feinde besiegt und endlich Frieden schafft. Und es wundert mich, ehrlich gesagt, nicht so richtig, dass bei dieser Erwartung es vielen der damaligen Juden schwer fiel, Jesus als Messias anzusehen. Aber wenn wir nochmal in den Text gucken, scheint es irgendwie, als hätten sie damals eine kleine Zeile überlesen, die schon ein bisschen anklingen lässt, dass es vielleicht anders kommen könnte, als im ersten Moment erwartet. Der Text beginnt mit der Vision der ultimativen Wendung. Er endet mit dem Friedenskönig, dessen Friedensreich ewig bestehen wird durch Recht und Gerechtigkeit. Alles, was ich damit assoziiere, sind starke, kraftvolle Worte und Bilder. Macht, Herrschaft, Standhaftigkeit, Härte, Krone auf dem Kopf. All das braucht es ja irgendwie auch, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Das verbindende Element, in gewisser Weise der Mittelpunkt des Ganzen, ist nicht der König in der Rüstung, auf seinem gepanzerten Pferd mit unzählbarem Gefolge, sondern der Mittelpunkt in diesem Text ist das neugeborene Kind. Irgendwie so gar nicht in diese Erzählung passt das kleine Baby, das eher Verletzlichkeit als Härte ausdrückt, eher Schwäche als Stärke, eher etwas Neues, etwas Wachsendes, etwas Werdendes, als etwas plötzlich Endgültiges, Fertiges. Ich glaube, dass das hier ein kleiner Hinweis darauf ist, dass die Wende nicht so kommt, wie man im ersten Moment denkt, mit Invasion und mit Ausrottung aller Ungerechtigkeit, sondern dass es irgendwie vielleicht doch noch einen anderen Weg geben kann. Wenn etwas neu werden soll, gibt es dafür erstmal zwei Möglichkeiten. Entweder das Alte alles weg, was Neues hin, oder das Alte verändern, dass es neu wird. Wenn man zum Beispiel der Inhaber von einer Firma ist und man hat eine neue Idee, eine neue Vision, einen großartigen Einfall, und ich meine damit jetzt nicht, dass ein Schuhhersteller eine Idee für einen neuen Schuh hat, sondern tatsächlich was richtig Neues, was nichts mit dem zu tun hat oder irgendwie völlig gegen das geht, was vorher die Idee war. Dieser Firmeninhaber denkt, dass diese Idee so gut ist, dass er die umsetzen muss, hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er gründet eine neue Firma oder er gewinnt seine Mitarbeiter für diese neue Idee und diese neue Vision. Wenn er was Neues gründet, hat er den Vorteil, er kann direkt klar machen, worum es geht. Er kann sich die richtigen Leute suchen, die genau alle das gleiche Ziel im Blick haben. Er kann von Anfang an klar machen, so und so sind die Strukturen hier, so und so muss das laufen, damit wir an das Ziel kommen. Es geht nicht unbedingt in allen Situationen leichter, aber mit dem richtigen Startkapital und dem richtigen Know-how ist es schon entspannter, als wenn er hingeht und sagt, okay, ich will aber mein Team mitnehmen. Ich will die Leute mitnehmen, mit denen ich gearbeitet habe, denn dann bedeutet es längere Arbeit. Er versucht, sein altes Team mitzunehmen, das seit Jahren an die alten Abläufe, die alte Art zu arbeiten, die alten Produkte, die alten Tätigkeiten gewöhnt ist, das die alte Vision und die alte Idee verinnerlicht hat. Wenn er versucht, dieses Team mitzunehmen, wird er sehr viel länger brauchen. Es ist wirklich gut funktioniert und gerade für sowas gibt es Coaches, gibt es extra Tools, verschiedene Methoden, wie man richtig an solche Veränderungsprozesse rangeht, um am Ende tatsächlich die Mitarbeiter mitnehmen zu können. Und es dauert irgendwie länger, als wenn man direkt einfach was Neues startet. Wenn etwas Neues, eine neue Idee passieren soll, dann entweder das Alte rausschmeißen und was Neues machen oder das Alte verändern. Jesus sagt über sich selbst an einer Stelle im Johannesevangelium: Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Stellt also in gewisser Weise auch diese zwei Möglichkeiten gegenüber und sagt, ich hätte kommen können, um zu richten, um gerecht zu sprechen, um zu verurteilen, das Alte quasi auszumerzen oder um zu retten, um mitzunehmen, um zu verändern. Und ich bin gekommen, um zu retten. Was wäre gewesen, wenn Jesus gekommen wäre, um zu richten? Was wäre gewesen, wenn er gekommen wäre wie der Friedenskönig, den sich die Juden zur damaligen Zeit und wir heute uns auch immer mal wieder so sehr wünschen? Wer wäre rausgeflogen aus dem Team und wer hätte mitkommen können? Wo hätte er die Grenze ziehen müssen? Damit sind wir wieder bei der Frage von vorhin, was würde eigentlich wirklich Frieden bringen und was hält den Frieden eigentlich auf? Alexander Solzhenitsyn hat im Rückblick auf das 20. Jahrhundert eine ähnliche Frage gestellt. Und schreibt im Archipel Gulag: Allmählich wurde mir offenbar, dass die Linie zwischen Gut und Böse nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Klassen und nicht zwischen Parteien verläuft, sondern quer durch jedes Menschenherz. Spricht hier von etwas, das wir im Grunde vielleicht doch auch alle wissen, auch wenn wir es uns nicht eingestehen wollen. Ein Streit kommt nicht in erster Linie aus unterschiedlichen Meinungen. Ein richtiger Streit kommt daher, dass wir selbst Recht behalten wollen und uns durchsetzen wollen. Armut kommt nicht daher, dass es zu wenig gibt. Sondern Armut kommt daher, dass wir es selbst für uns behalten wollen, statt abzugeben. Der Stress an den Weihnachtsfeiertagen müsste gar nicht unbedingt sein, wenn nicht jeder unserer lieben Verwandten, einschließlich wir selbst, bestimmte Erwartungen und Forderungen mitbringen würde, immer mit dem Ziel, dass es irgendwie so läuft, wie es für mich am besten ist. Der Bruch zwischen Gott und den Menschen, wie er zu Beginn der Bibel beschrieben wird, und dann auch zwischen den Menschen, eine Folge davon, dass der Mensch selbst König sein wollte, alles für sich selbst haben und sich selbst in den Mittelpunkt stellend. Das, was den Frieden verhindert, nicht einige Menschen mit schrägen Einstellungen, sondern das, was den Frieden verändert, ist der selbstsüchtige Kern, der irgendwie in jedem Menschen steckt. Wenn wir also fragen, ob eine gerechte, friedvolle Welt möglich wäre, stellt sich uns noch eine ganz andere Frage. Nämlich die Frage, wie wir denn dabei wären. Man kann sich das mal versuchen, ganz einfach vorzustellen und sagen, wie würde die Welt denn aussehen, wenn es 7 Millionen Mal nur mich gäbe? 7 Milliarden Mal. Oder 7 Milliarden Mal nur dich gäbe. Wäre die Welt dann tatsächlich besser, als sie jetzt ist? Ganz ehrlich, in manchen Punkten denke ich, naja, vielleicht ein bisschen schon. Aber im Großen und Ganzen weiß ich zumindest, dass es mit 7 Milliarden Tamaras alles andere als eine gerechte Welt wäre. Ich würde mir nicht nur auf die Nerven gehen. Ich würde mit Sicherheit auch versuchen, mich zu übertrumpfen, besser zu sein als die anderen Tamaras, mehr zu haben und wo das am Ende hinführen würde. Ich glaube nicht, dass es ein großer Unterschied wäre zu der Welt heute. Das bedeutet aber quasi auch, der gerechteren, der friedvollen Welt stehen im Wesentlichen wir selbst im Weg. Die Welt wäre genau so lange gerecht und friedvoll, solange sie keiner von uns bewohnen würde. Wäre also, wenn Jesus damals als Richter gekommen wäre. Was wäre, wenn er gesagt hätte, alles Alte raus, ich will, dass es jetzt schnell geht, ich will jetzt hier meine Vision durchdrücken und mein Friedensreich aufrichten? Dann hätte er es im Wesentlichen so machen müssen wie die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg, deren oberstes Ziel es war, alle Nazis zu finden, zu bestrafen, aus der Gesellschaft auszuschließen. Damit etwas Neues entstehen konnte, musste das Alte raus. Wenn Jesus so vorgegangen wäre, dann wäre keiner von uns mehr dabei. Jesus ist nicht gekommen zum Richten, sondern zum Retten. Gekommen mitten in diese Welt. Nicht von oben herab, sondern von unten hinein. Als Kind in der Krippe. Er ist gekommen und hat die gute Nachricht verkündet. Er hat davon gesprochen, dass Gott die Welt eben nicht aufgegeben hat. Er hat davon gesprochen, dass etwas Neues angebrochen ist, dass das Neue kommt. Er hat eingeladen, dass wir dabei sein können. Wie der Firmeninhaber, der hingeht zu seinem Team und sagt, ich habe eine neue, bahnbrechende Idee und ich will, dass ihr mit dabei seid. Jesus ist hingegangen und hat uns gezeigt, wie dieses Neue aussehen kann, was das bedeuten kann, indem er anders mit den Menschen umgegangen ist. Jesus hat dafür geworben, individuelle Neuanfänge möglich sind, dass etwas Neues entstehen kann bei jedem Einzelnen. Wir bereit sind, uns darauf einzulassen, wir bereit sind, den Egoismus irgendwie loszulassen, erstmal uns einzugestehen, dass wir selber nicht dabei wären in dieser neuen Welt und dann Jesus nachzufolgen und nach ein neues Leben zu entdecken. Ein Leben, in dem Jesus der König ist, wir nicht mehr selbst. Ein Leben, das mit Jesus als König geprägt ist von Liebe. Und ein Leben, das immer wieder neue Umkehr fordert. Und immer wieder ein neues uns eingestehen, dass wir es wieder nicht geschafft haben. Und am Ende stirbt Jesus am Kreuz. Weil es eben nicht darum geht zu sagen, ach, ist schon okay, ist alles nicht so schlimm, was hier passiert. Sondern Gerechtigkeit gefordert ist. Und weil er bereit ist, die Strafe für unsere Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen. Damit wir die Möglichkeit haben, Teil von der neuen Welt zu sein. Jesus schafft also die Grundlage dafür, dass wir dabei sein können in diesem Friedensreich. Außerdem gibt er ein Versprechen, dass er ein zweites Mal kommt und dann endgültig. Dass er ein zweites Mal kommt und sein Friedensreich aufrichtet. Dass er ein zweites Mal kommt als Richter. Alle zur Rechenschaft zieht, die die Erde zu einem lieblosen Ort gemacht haben. Weihnachten, wenn wir Weihnachten feiern, ist es quasi sowas wie der ultimative Liebesbeweis. Gott hätte auch leichter zu seiner Vision von einer neuen Welt kommen können. Wer kommt nicht einfach und setzt es um und schmeißt halt raus, was nicht dazugehört und sagt, gut, wir machen es einfach neu, sondern er kommt und beginnt langsam und ist bereit, den langen Weg zu gehen, weil er sagt, ich möchte so viele wie möglich mitnehmen. Weihnachten lädt uns ein, den Friedenskönig zu feiern, der jetzt schon anfängt, sein Reich zu bauen und alles gegeben hat, damit wir mit von der Partie sein können. Aber Weihnachten fordert uns auch heraus, denn wir müssen uns irgendwie eingestehen, dass wir es tatsächlich nötig haben, dass wir es eben nicht alleine schaffen, dass wir selbst nicht in dieses Friedensreich passen, was wir uns eigentlich wünschen. Deswegen bedeutet Weihnachten als Friedensfest zu feiern auch immer eine Aussage über uns, die vielleicht nicht ganz so bequem ist. Wir brauchen tatsächlich das Kind in der Krippe. Wir schaffen es nicht alleine. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der Frage danach, okay, was macht es denn jetzt mit uns? Passiert denn, wenn wir uns darauf einlassen, auf diesen Gedanken vom Friedensfest? Das bedeutet, auf der einen Seite habe ich gerade gesagt, wir müssen uns selbst eingestehen, dass wir das Kind in der Krippe brauchen, dass wir eben doch nicht ohne Hilfe gerecht sein können und das ist irgendwie erstmal unbequem. Aber das Verrückte ist, direkt im nächsten Moment begegnet uns die wirklich gute Nachricht, das Evangelium, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Macht eine neue Aussage über unsere Identität und über den Status, in dem wir leben. Diese Aussage, die es trifft, ist, ja, wir sind sündiger, wir sind schlechter, als wir je denken konnten. Gleichzeitig sind wir geliebter, als wir je glauben konnten. Wir sind sündiger, als wir je denken konnten und geliebter, als wir je glauben konnten. Diese neue Identität, die Weihnachten für uns bereithält, gibt uns Freiheit, wirkliche Friedensstifter sein zu können. Weil wir eben nicht mehr festhalten müssen an dem, von dem wir uns irgendwie Wert und Sinn versprechen, weil wir nicht mehr darum kämpfen müssen, jemand zu sein und anerkannt zu werden. Ja, weil wir selbst unsere Fehler nicht mehr verstecken müssen. Weil wir sie vor uns selbst eingestehen können. Aber weil wir auch wissen, dass wir eben nicht aufgrund dessen, wie toll wir sind, Teil von diesem Friedensreich werden, sondern aufgrund dessen, was der Friedenskönig selbst für uns getan hat. Und diese neue Identität zusammen mit der Hoffnung darauf, dass Gott schon jetzt sein Friedensreich baut, bringt uns eine ganz neue Perspektive. Eine Perspektive, in der all unsere Anstrengungen, die Welt besser zu machen, eben nicht ständig in dieser Spannung stecken bleiben, in dieser Spannung zwischen irgendwie hoffnungslos optimistisch und trotzdem völlig im Zynismus gefangen. Sondern unsere Anstrengungen werden von der Hoffnung getragen, dass das, was wir jetzt tun, da, wo wir jetzt irgendwie Frieden im Kleinen bringen, dass darin schon ein bisschen von dem sichtbar wird, was noch kommt. Die Frage, die wir uns stellen, die unseren Einsatz treibt, ist nicht mehr die, wie schaffen wir eine bessere Welt, sondern wenn Gott das tut und tun wird, kann ich jetzt schon Teil davon sein? Wenn er diese Hoffnung umsetzen wird, wie kann ich jetzt schon dazu beitragen? Das, was ich tue, ist nicht nur für jetzt relevant, sondern das, was ich tue, ist ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Wenn ich mich für Gleichberechtigung einsetze, ist es ein Vorgeschmack auf Gottes Welt, in der wirklich alle gleich angesehen werden. Wenn ich mich in meinen Beziehungen für Frieden einsetze, wenn ich wegschaue von mir und dem, was nur für mich gut ist und investiere, anstatt zu fordern, ist das ein Vorgeschmack des Friedens, den Gott endgültig bringen wird. Wenn ich bereit bin, meine Fehler einzugestehen, nicht mehr nur Masken zu tragen, nicht mehr sein zu wollen, als ich bin, sondern wirklich in dieser Freiheit zu leben, ist es ein Vorgeschmack auf die Freiheit, die wir haben werden, in Gottes Friedensreich. Das gilt im Großen und im Kleinen, in den großen Dingen, in denen wir uns von dieser Hoffnung tragen lassen, in denen wir daran glauben, dass wir wirklich was bewegen können und wirklich was verändern können. Aber genauso auch in den kleinen Sachen, wenn wir in die Weihnachtsfeiertage gehen und vielleicht einmal mehr die Freiheit haben, ruhig zu bleiben und die gleiche Gnade und die gleiche Liebe auch denen gegenüber zu zeigen, die uns vielleicht sonst eher nur nerven. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir wissen, dass wir es genauso nötig haben. Weihnachten bedeutet, der Friedenskönig ist gekommen. Das Friedensreich ist angebrochen in dem, was Jesus getan, gesagt und wie er gelebt hat. Wir können schon jetzt anfangen, das immer mehr in die Tat umzusetzen. Weihnachten als Friedensfest. Wir feiern Weihnachten nicht trotz all der Dinge, die noch nicht Frieden haben. Sondern ich will Weihnachten feiern, genau wegen all der Dinge, denen ich den Frieden noch nicht sehe. Ich will Weihnachten feiern, weil die Welt Licht braucht und weil die Welt Hoffnung braucht und weil ich an Weihnachten dieser Hoffnung Ausdruck verleihen kann, der Hoffnung, dass der Friedenskönig angefangen hat, sein Reich zu bauen, der Freude, dass ich Teil davon sein darf und der Vorfreude darauf, der Friedenskönig eines Tages sein Reich vollenden wird.